Wir begrüßen ganz herzlich hier im Studio Peter Ertle. Hallo Peter.
Ich grüße zurück. Hallo da draußen.
Zwei Bücher hast du mitgebracht. Palladio, ein Roman, und wir gehen jetzt weiter zum brennenden Hasen. Beide innerhalb von einem halben Jahr erschienen. Das war gerade Musik von Neil Young und das ist auch Teil im Untertitel, hat Eingang gefunden. Es hat sehr viel mit Musik zu tun. A Day in the Life After the Gold Rush. Woher kommt die Verbindung von Literatur und Musik, Popkultur bei dir?
Woher kommt die Verbindung? Naja, die Verbindung kommt aus in meiner Jugend hab ich Leute wie Bob Dylan und Neil Young und John Lennon und Tutti Quanti so gehört. Und ganz einfach, daher kommt die Verbindung.
Und wie kam es dazu, dass du die dann als auch tragende Säulen in den Roman eingebaut hast?
Naja, ich habe mir einfach überlegt, ich wollte einen Roman schreiben und habe mir überlegt, worüber schreibe ich. Und es war nicht so, dass mir nicht genügend eingefallen wäre. Im Gegenteil, mir fiel eigentlich zu viel ein. Aber es ist ja immer so, wenn man überlegt, worüber kann man schreiben, dann merkt man, wenn ich das nehme, da kenne ich mich vielleicht nicht genügend aus. Oder wenn ich darüber schreibe, dann hat das vielleicht zu viel mit meinem eigenen Leben zu tun, will ich gar nicht preisgeben, oder könnte sich der oder diejenige wiedererkennen, und dann werden die Stoffe, die möglich sind, schon weniger und weniger. Und dann habe ich gesucht, worüber könnte ich dann schreiben, und dann bin ich so auf den Kerl gekommen, der ich mal war, ein paar Jahre in meiner Jugendzeit, wo ich ein bisschen isoliert und vereinsamt war und zu Hause saß und gelesen habe und Songtext geschrieben habe, Gitarre gespielt habe, habe ich mir gedacht, vielleicht könnte ich mal von so einem Typen, der so ähnlich war, ausgehen. Und da dieser Typ, der ich da war, so Musik gehört hat, dachte ich mir, okay, vielleicht könnte ich so mal beginnen.
Also ganz viel Autobiografisches dann auch als Ausgangslage?
Nur als Ausgangslage. Danach habe ich dann eine Figur geschaffen, die mit mir nicht mehr viel zu tun hat, sondern die ich eigentlich angefüllt habe, die sich so zu einer tragikomischen, hoffentlich, Figur gemacht habe und die in die ganz viel von allen möglichen Leuten eingeflossen ist. Und ich habe mir das immer so vorgestellt, als Fluchtpunkt gibt es dieses Idol dieses Jungen, so jemand wie John Lennon, der damals im Dakota Building in New York rumsaß und, wenn auch aus ganz anderen Gründen, aber auch irgendwie ein bisschen leicht paranoid, nicht mehr gut aus sich rausgefunden hat und aus seinem Dakota Building rausgefunden hat. Und auf der anderen Seite sitzt da im Haus seiner Eltern so ein Junge, der in einer ganz anderen Situation ist, aber auch nicht mehr so richtig aus sich rausfindet. Und das fand ich dann sehr interessant eigentlich. Das war so eine Ausgangsidee, die ich hatte.
Anton Goldfall heißt die Figur, und der spielt in einer Band namens Halbritter und Goldfall.
Genau.
Das ist also auch ein wichtiger Bezug. Was ist es für ein Typ nochmal vielleicht? Ja? Kann man dem nochmal ein bisschen auf den Zahn fühlen, die Hauptperson, die erzählt auch? Ja.
Was ist Anton Goldfall für ein Typ? Ja, Anton Goldfall ist ein schwieriger Typ, würde ich mal sagen, dem etwas passiert, was vielen Popmusikern, die irgendwann mal berühmt wurden, passierte, nämlich, dass sie plötzlich mit dem Ruhm konfrontiert werden und die soziale Dinge noch nicht so genügend ausgebildet sind. Sie bräuchten eigentlich noch ein bisschen Zeit, um erwachsen zu werden. Und dann kommt aber schon ihnen der Ruhm dazwischen. Und das ist eine große Hypothek, mit der Anton Goldfall offensichtlich nicht so ganz gut zurechtkommt, jedenfalls deutlich schlechter zurechtkommt, wie sein Kompagnon Konrad Halbritter. Und das ist so die Ausgangslage.
Und der Typ erzählt, lässt ein bisschen sein Leben auch Revue passieren.
Genau,
das ist so ein bisschen der Plot.
Also es ist ein Monolog, letztlich der Roman, und ein Monolog als Rückblick. Also er ist Anfang, Mitte 50 und guckt zurück auf sein Leben in einer Situation, als gerade seine Frau und sein Kind zur Tante gefahren sind und sie den Bediensteten in dem Haus, sie wohnen in einem großen Haus mit 20 Zimmern, freigegeben haben. Er ist da ganz allein und er ist gerade in so einer Lebensschaffenskrise und hält Bilanz und bespricht ein Band. Er sagt, er will einfach mal jetzt alles so sich von der Leber sprechen, quasi, wie man so sagt. Und das macht er. Das ist die Ausgangsposition in diesem Buch.
Und dann kommen da verschiedene Stationen in seinem Leben, tut er dann auch abklappern.
Genau, ja, Gott sei Dank, weil so ein Monolog, da muss man sich ja immer überlegen, so ein Roman ist ja normalerweise etwas mit, ein Gebilde mit vielen Personen und etwas Vielstimmiges, und wenn einer nur monologisiert, wird es sehr schnell sehr monothematisch, und so durch seine Erinnerungen kommen jetzt die ganzen Figuren ins Spiel, also sein damaliger Kompagnon, seine Frau und verschiedene andere, ein Journalist, der eigentlich ihn so begleitet hat, seine ganze Karriere lang, und so verschiedene Stationen, die er gemacht hat. Es werden ein paar Hits, die er, ein paar Songs, die er geschrieben hat, Songtexte werden zitiert, und ein paar Stationen, die für ihn teilweise nicht so glücklich gelaufen sind. Er hat sich ein paar Mal blamiert oder stand im Fokus von Auseinandersetzungen. Und ja, so wird das Ganze ein bisschen belebt.
Den Stream of Consciousness, hast du dir den schon vorher so zurechtgelegt gehabt, oder kam der auch ein bisschen beim Schreiben?
Naja, das war ganz interessant. Ich hatte natürlich schon so ein paar Eckpunkte im Kopf, aber noch nicht mehr. Und ich habe dann losgeschrieben, und durch das Losschreiben ist dann etwas in Bewegung gekommen. Und es war eigentlich fast so, dass ich oft untertags sind mir Dinge eingefallen, ach, das müsste eigentlich noch rein, dann habe ich es mir aufnotiert. Und am Ende des Tages hatte ich da 5 oder 10 Punkte stehen, und dann wusste ich schon wieder, was ich am nächsten Tag ausarbeiten muss. Also da musste ich gar nicht darum mich kümmern, sondern wenn man mal sich intensiv, das kennt jeder, wer sich intensiv mit einer Sache beschäftigt, weiß, dass einem dauernd zu dieser Sache Dinge einfallen. Das macht unser Hirn automatisch.
Wie bist du insgesamt so beim Schreiben aufgestellt? Hast du dann intensive Blöcke oder Abende, Tage, Tageszeiten?
Naja, ich habe einen Vollzeitjob, und in der Zeit, in der ich im Tagblatt arbeite, konnte ich natürlich nicht schreiben. Weil man kann nicht arbeiten, nach Hause gehen und dann, jetzt schreibe ich einen Roman. Da muss man in a different state of mind kommen, damit das funktioniert. Also ich habe das geschrieben, als ich Urlaub hatte, und dann immer wieder an freien Tagen, an Wochenenden, die ich frei hatte, habe ich mal eine Zeit lang geschrieben. Und da war es aber wirklich so, dass ich die Situation, in der er ist, nämlich dass er ein Band bespricht und einfach alles so rauslaufen lässt, die wollte ich schreibend schon nachvollziehen. Und ich habe meinen Freunden damals in dieser Periode gesagt, Leute, ich schreibe gerade einen Roman, ich tauche jetzt mal weg, ich bin jetzt gerade nicht mehr da. Und habe dann wirklich geschrieben. Was ganz schlecht war für mich, weil wenn du in der Arbeit sitzt und dann auch noch beim Schreiben sitzt zu Hause, ich habe dann echt Rückenprobleme bekommen. Also habe gemerkt, das ist nicht gut, ich sollte lieber anderes machen.
Es wird ein Band besprochen, hast du selber dann auch gesprochen?
Nein,
oder hast
ich habe kein Band nur besprochen, ich habe wirklich, das ist nur fiktiv, ich habe geschrieben.
Aber du denkst dich ja rein in eine Person, die spricht. Das ist natürlich dann auch wieder ein anderer Stil, wie wenn du einen Schreibenden quasi
poppetieren würdest. Ja, und das fand ich gar nicht so leicht dann, weil einerseits wollte ich ja, dass dieses Improvisierte, der spricht einfach drauf los, noch wirklich authentisch da ist, spürbar ist. Und auf der anderen Seite hat man aber natürlich doch Ambitionen, dass man mit bestimmten Formulierungen auf den Punkt kommt und genau trifft. Und wenn man da zu viel macht, wird es unglaubwürdig. Und wenn man zu wenig macht, wird es schlecht von der Qualität her. Und das war nicht immer so einfach.
Wie hast du da dann die Balance gehalten? Oder auch an Kontrollmechanismen persönliche?
Ja, ich musste mir eben immer überlegen, kann das sein, dass jemand das so spricht? Aber es wird ja auch an irgendeiner Stelle des Romans, wird ja auch mal, als er da anfängt, sagt er auch mal, vielleicht kann ich das ja auch nochmal, dieses Band abhören und transkribieren und dran feilen. Und man weiß ja nicht, wenn dieser Roman Palladio wirklich das Band ist, kann es ja auch gut sein, dass er an bestimmten Sachen noch gearbeitet hat. Insofern habe ich da einen gewissen Freiraum.
Man kann es auch hinterher ein Band noch schneiden.
Man kann es auch schneiden.
Hier, wir im Radio, wir wissen das.
Ja.
Palladio, der Titel ist auch der Name der Wohnanlage oder des Hauses.
Ja.
Ja, was ist das für ein Ding?
Ha, Ich habe mir gedacht, am Anfang, als ich geschrieben habe, wie nenne ich das Haus jetzt mal? Und dachte, ich brauche nur mal einen Arbeitstitel, der wird am Ende noch verändert. Und ich habe in meiner Wohnung überall Landkarten hängen von Städten, von Berlin, von Lissabon, aber auch von Baden-Württemberg. Und habe ich einfach mal nach links geguckt, was könnte ich denn da nehmen? Und beim vierten las ich Ebersbach, Ebersbach-Haus, das nehme ich jetzt mal, einfach als Arbeitstitel. Und es ist was Interessantes passiert. Ich habe mich an dieses Ebersbach-Haus so gewöhnt, dass ich mich kaum mehr trennen konnte. Ich wollte aber einen anderen Titel haben, weil Ebersbach-Haus klingt irgendwie zu sehr nach, ich weiß nicht, für mich nach Schwarzwald oder Blutwurst oder ich weiß nicht. Ich wollte einen internationalen Titel haben, habe dann noch ein bisschen sinniert. Und es gibt eben den Palladio, den Architekten, Renaissance-Architekten, der einen bestimmten Stil geprägt hat. Und den konnte ich brauchen. Aber ich habe jetzt den Roman so schreiben können, dass sowohl das Ebersbach-Haus noch überlebt hat. Aber er heißt jetzt Palladio.
Diese Anlage ist ja riesig groß, verschachtelt. Wie kannst du die vielleicht auch noch mal ein bisschen beschreiben, wie du dir die dann vor, wie die auch so gewachsen ist, dieses architektonische Gebilde, was ja auch schon, wenn es im Titel ist, auch eine zentrale Rolle spielt, wo er sich die ganze Zeit aufhält.
Naja, es gibt natürlich so ein... Ich habe vorhin von diesem einen Fluchtpunkt dieses Romans gesprochen. Es gibt ein Vorbild für das Palladio. Das ist natürlich das Dakota Building in New York, in dem John Lennon und Yoko Ono und ihr Söhnchen 5 Jahre zwischen 75 und 80 sich zurückgezogen hatten, lebten. Das ist mal ein Punkt. Und ansonsten habe ich mir dieses Palladio so vorgestellt. Ich bin es mal genau durchgegangen und habe mir überlegt, kann das sein, dass ein Haus so aussieht, wie ich es beschrieben habe, und ich bin drauf gekommen, es kann sein, aber es ist wirklich verdammt schwer vorstellbar. Das heißt, es grenzt schon ein bisschen ans Fantastische und ans Märchenhafte, und es darf es auch. Ich finde, dass Palladio kein 1:1 Realismus ist, sondern er hat etwas von einem karikierenden oder glossenhaften oder auch ein bisschen märchenhaften Realismus, sodass das immer mitschwingen darf, dass es eigentlich eine Art Fantasieschloss auch ist.
Und fast auch, ist es auch dann eine Fantasiewelt, in der sich die Figur dann ein bisschen bewegt? Weil da so ein bisschen dieses Berühmtsein und Abgehobene kommt ja auch manchmal
schon. Ich denke schon, dass der in einer Welt lebt, die schon sehr Gefahr läuft, er ist schon drauf und dran, eigentlich den Bezug, den Kontakt zur Realität zu verlieren. Das Interessante ist, ich habe es neulich im Zeitmagazin ein Interview mit Paul McCartney gelesen. Und wo der dann erzählt, früher haben wir ja nur sagen müssen, wenn wir Orangen wollten, zu irgendeinem Bediensteten, kaufen wir Orangen. Und da habe ich mir gedacht, so lebt wahrscheinlich mein Anton Goldfall auch. Also so, das ist nicht weit weg von der Realität, glaube ich.
Diverse Bedienstete kommen vor. Da werden statt Orangen werden auch Drogen gereicht.
Ja, gibt es alles. Das ist ja das Interessante, dass die beiden, der Anton und die Miriam, einerseits so ein ökologisch sinnvolles, bewusstes Leben führen wollen und es auch mit sozialer Gerechtigkeit sind sehr wichtig und so. Und gleichzeitig haben sie aber dann 5 fette Autos und kursieren Drogen in diesem Haus, und geht er auch mit den Bediensteten teilweise nicht so besonders freundlich um. Also es ist sehr paradox alles, diese Welt.
Ist das dann eine Identifikationsfigur für dich, für die Lesenden?
Für mich ist Anton Goldfall keine Identifikationsfigur, nee. Ich meine, ich habe dem ein paar Anteile von mir verliehen, was naheliegend ist, aber der hat eigentlich mehr von anderen Leuten bekommen.
Und dann, hält man den dann so ein bisschen, oder hältst du den dir auch ein bisschen auf Distanz dann, wenn er diese bisschen was von dir hat, aber dann auch so negative Attribute bekommt? Wie gehst du dann mit dieser Figur als Schreiben da auch um?
Naja, ich wollte von vornherein eine Figur schaffen. Ich hatte so eine Figur im Kopf, die ein Mixtur ist aus jemand, den man abstoßend findet, und jemand, der dann immer wieder Dinge sagt, die eigentlich gar nicht schlecht sind, die auf den Punkt kommen oder die einen berühren auch, wo man vielleicht auch mit dieser Figur mitfühlt, und dann wieder sagt er irgendwas, was total grob ist oder dumm ist und dass man nicht so richtig mit dieser Figur zur Rande kommt, dass ich wollte, dass sie nicht auf eine Seite abkippt. Also wenn man nur sagt, was ist denn das für ein Depp, dann ist es nicht mehr so interessant. Also sollte sich irgendwo dazwischen, sollte dazwischen ein bisschen schillern.
Der Anton Goldfall und sein Kompagnon Konrad Halbritter, wie hast du die Namen ersonnen?
Halbritter. Na gut, ich finde, einerseits sollte man sich mit Namen nicht so lange aufhalten. Und ich mag es immer nicht, wenn Namen zusprechend sind. Und die anderen Namen in diesem Roman sind auch nicht so arg sprechend. Bei Goldfall habe ich ein bisschen absichtlich eine Übertretung gemacht, weil Goldfall ist natürlich schon sprechend. Da steckt der Ruhm drin, der Reichtum mit Gold, da steckt der Fall drin. Da steckt vielleicht aber auch, wenn man es Englisch ausspricht, Fall, ne, also der Herbst, die Erntezeit. Das ist ein bisschen sprechend. Ansonsten dachte ich mir, Anton, das ist ein Vorname, den ich gern mag. Und dann fand ich es schön, dass die Vokale bei beiden konträr gebaut sind. Also A, O, O, A. Dann war schon. Und es gab mal in meiner Kinderzeit eine Geschichte, die mir meine Mutter oft vorgelesen hat, mit einem ganz frechen Perlhuhn, das immer ausbricht. Und das hatte einen älteren Bruder, der immer so das Vorbild an Disziplin war. Und der hieß Konrad. Und damit ist Konrad für mich schon irgendwie, ne, festgelegt. Und der Konrad passte für die andere Figur, die ich hatte. So entstanden Anton und Konrad.
Und dann auch als Bandname, war das dann auch gleich klar?
Ja, ich dachte mir, wie heißen die? Die heißen einfach Halbritter und Goldfall. Gibt ja auch genügend Beispiele von Bands, die einfach die Namen genommen haben.
Welche sind das noch? Du nennst sie auch, glaube ich, gell?
Naja, ja. Also gibt es viele. Also, gehen wir mal Crosby, Stills, Nash & Young zum Beispiel. Ja. Ne?
Ja. Also keine Ausnahme. Hast du dir die Musik auch vorgestellt, so ein bisschen? Weil es ist ja auch über eine fiktive, erfolgreiche Band zu schreiben, ist ja auch eine Herausforderung, wenn man die Musik nicht kennt, wenn es die nicht gibt.
Über die Musik habe ich mir nicht vorgestellt. Das habe ich wirklich als Weißraum gelassen.
Also kein Klang wie oder so ähnlich.
Nein, ich glaube, wenn ich jetzt, das ist auch ziemlich ausgespart in meinem Roman. Es kommen Songtexte vor von 3 oder 4 Songs, aber es werden andere Bands der 90er Jahre zitiert. Man kriegt also so ein bisschen mit, was der Anton Goldfall geschätzt hat an Musik und was vielleicht nicht. Aber ich glaube, wenn ich jetzt nochmal den Versuch gemacht hätte, die Art ihrer Musik auch noch zu beschreiben, dann hätte ich nochmal eine andere Schublade aufmachen müssen.
Aber deutschsprachige Popmusik, ja, im weitesten Sinne.
Im weitesten Sinne.
Und die Texte sind ja auch komplett zum Teil dann drin.
Ja? Teilweise, also, ja. Das war eine grundsätzliche Frage, die ich mir gestellt habe. Soll ich über diese Band schreiben, ohne einen einzigen Songtext zu zitieren? Das hat einen Vorteil, nämlich jeder Leser kann sich seine eigene Fantasie, ne, da ausbilden und wird nicht gestört durch irgendwelche konkreten Songtexte, die da drinstehen. Und wenn du halt hier Songtexte zitierst, zu denen der Leser sagt, was ist denn das für ein Quatsch, dann ist es schon mal schlecht. Das ist schon mal sehr abträglich für den Roman. Auf der anderen Seite aber gibt es nicht so, finde ich, so beeindruckendes, wie wirklich sinnlich vorhandene Dinge. Da ist dieser Songtext so. Und wenn er funktioniert für den Leser, wenn der Leser sagt, das könnte schon sein, dann hat der Roman ein großes Plus. Und ich habe mir gedacht, will ich das Risiko eingehen, dass es Leute gibt, die sagen, was sollen das? Das sind so Quatschtexte. Aber dass es andere gibt, für die der Roman dadurch gewinnt. Und ich habe gesagt, ja, ich gehe das Risiko lieber ein. Ich bin mutig.
Wie schwer war das da, so Songtexte dann wirklich auch?
Das war lustig. Ich habe mir halt vorgestellt, was ist der Anton für einen Charakter, was hat er für eine Persönlichkeit, was hat er schon über sich erzählt und was sollte also dann in diese Songtexte einfließen. Und das hat großen Spaß gemacht, obwohl es, muss ich schon sagen, nochmal eine ganz andere Schiene war, als diesen Prosa-Roman zu schreiben.
Ja, im Prinzip Gedichte, ja.
Ja, ja, genau.
Mit genau. Musik, die ja schon auch mitschwingen muss. Ja, musikalisch müssen sie sein.
Ja.
Wie wäre es, wenn wir einen kleinen Ausschnitt bekommen von dir aus Palladio?
Aus Palladio ein kleiner Ausschnitt, das kann ich gerne machen.
Wo steigst du ein?
Was bietet ich steige sich an? Ein noch relativ früh, als er über ihren plötzlichen Ruhm erzählt und über seinen Kompagnon Konrad Halbritter. Genau. Die Stimme. Ich fand das immer blöd. Nein, das stimmt nicht. Ich war auch stolz. Ich fand es richtig, obwohl ich es nicht verstand. Aber ich glaubte es gern. Ich ließ es mir einreden, obwohl es grotesk war. Ausgerechnet ich. Ich hatte mich doch immer getrennt gefühlt von allem, vor allem von der sogenannten Szene. Wo die Szene ist, hast du nichts zu suchen. Das war mein Credo. Ich war ein Einsamkeitsmensch. Andererseits haben mir die literarischen Ernst- und Einsamkeitsgestalten, die ich während der Schulzeit wie Brüder oder Schutzpatrone empfand, auch Selbstbewusstsein gegeben. Sie haben mich geprägt. Es gab eine gewisse Spaßverachtung. Die neue Frankfurter Schule, Loriot, Gerhard Polt, Buster Keaton, Monty Python, Charlie Chaplin waren davon ausdrücklich ausgenommen. Eigentlich waren ziemlich viele davon ausgenommen. Der Einsamkeitsmensch war ein relativer Einsamkeitsmensch, kein totaler, ein Einsamkeitsmensch nur auf Probe, auf Widerruf. Er sehnte sich nach allem, was er nicht oder deutlich zu wenig hatte in seinem Leben, nach Spaß und Verrücktheit, nach einer Clique, ja, einer Szene. Es kam nur eine intellektuelle Szene in Frage, so viel war klar. Und zwar nur eine intellektuelle Szene, die der eigenen Intellektualität die Zunge herausstreckte. Eine abenteuerlich lebenshungrige intellektuelle Szene aus einem Kreis seelenverwandter Einsamer, in schönster Freundschaft verbunden. So stellte ich mir das vor. Damals, als ich allein in meinem Zimmer saß, las, Gitarre spielte, Songs und Gedichte schrieb. So eine Szene musste es sein. Und plötzlich, als wir die Band hatten, hatte ich solche Freunde, auch wenn sie nicht ganz so waren, wie ich sie mir das einmal vorgestellt hatte. Vermutlich war ich selber nicht so, wie ich mir mich vorgestellt hatte in meiner Zimmereinsamkeit. Ich würde heute sagen, dass vor allem ich nicht so war, weil grundsätzlich das, was ist, anders ist als das, was man sich erhofft. Und je länger man es entbehrt und erhofft, desto fremder wird es, wenn es eintritt. Der Erwartungsdruck wird zu hoch und er entwickelte sich ja nicht im Austausch und ständigen Abgleich mit anderen, sondern in der bangen Hölle des eigenen Kopfes. Die viele Einsamkeit über Jahre hinweg hatte mich selbst entfernt, entrealisiert. Die anderen spürten das intuitiv und ich spürte, dass sie es spürten. Sie bestaunten mich. Dass mit mir irgendetwas nicht stimmte, war ihnen klar. Auch Konrad muss das klar gewesen sein von Anfang an, aber mit Konrad war es nochmal anders. Konrad wusste sofort, wen er vor sich hatte. Wir beide standen so weit voneinander entfernt, dass wir schon wieder Rücken an Rücken standen. Die Erde ist ja eine Kugel.
Peter Ertle aus seinem Roman Palladio. Jetzt erschienen bei Klöpfer und Narr, Tübinger Verlag. Hast du da ein Exposé hingeschickt oder wie lief die Zusammenarbeit?
Naja, ich habe ja bei Klöpfer Meyer schon mein erstes Buch Der Mond im Ei veröffentlicht und dann kam Klöpfer Meyer so in die Bredouille finanziell und ich habe das Manuskript von Palladio hingeschickt und die mussten sich aber erstmal mit allem anderen befassen und habe dann erstmal nichts mehr gehört. Und irgendwann hat Hubert Klöpfer angerufen und gesagt, dass er jetzt gerade im Urlaub war und einige Manuskripte mitgenommen hat und er hätte es gelesen und er fände es richtig toll und er will es unbedingt machen. Und genau, so dann kam das zustande.
Und jetzt ist er da.
Ja.
Auf dem Cover ist eine Gitarre ohne Hals. Auch das spielt im Roman
auch eine Rolle? Auch das spielt eine Rolle, ja. Ja, es gibt in dem Roman so eine bestimmte Szene. Oder es gab in der Karriere von Anton Goldfall eine, wie es damals hieß, emblematische Szene, als er einen Auftritt hatte beim großen Konzert und damals war gerade der Kosovo-Krieg und der UN-Einsatz und Anton Goldfall hat da am Ende mit der Akustikgitarre Bob Dylans Knocking on Heaven's Door gespielt, so als Anti-Kriegssong, als Protestsong gegen die Beteiligung deutscher Soldaten bei diesem Einsatz und er hat am Ende dieses Auftritts die Gitarre einfach übers Knie gebrochen und dann auf den Bühnenboden geschmissen. Und das, darauf bezieht sich dieses Cover.
Also gibt es ja auch nochmal eine physische Manifestation, ja, zumindest eine bildliche. Genau. Beim Lesen, Vorlesen gerade, ist mir ja auch schon aufgefallen, das ist ein Vorteil, wenn man dieses Setting, dass es auf Band gesprochen ist, fürs Vorlesen auch. Hast du da auch schon dran gedacht, dass das ja für Lesungen dann super sein könnte?
Nee, da habe ich nie dran gedacht eigentlich.
Aber merkst du es jetzt auch, dass es ein Vorteil ist? Oder wirst du es auch zu nutzen
wissen? Ich weiß gar nicht, ob das ein Vorteil ist. Ich weiß nur, dass ich ein guter Vorleser bin. Es gibt zwei Sachen, die ich kann, nämlich schreiben und vorlesen. Also ich sage oft meinen Freunden, wenn es das gäbe, wäre ich gerne Vorleser geworden. Aber das gibt es als Berufsbild nicht. Also es macht mir unglaublich Spaß und ich kann es auch gut, wenn man mir einen Text gibt, den ich noch gar nie vorher gelesen habe, dann lese ich den besser als ein anderer, der ihn dreimal vorher geübt hat. Woher das kommt. Ich kann wirklich sehr wenig, aber das kann ich. Ich konnte auch schon mit 4, 5 Jahren lesen. Also ich habe in der Volksschule immer diese ganzen Vorlesewettbewerbe immer gewonnen.
Also das ist dann auf jeden Fall nicht, du hättest auch einen sehr viel komplexeren Text, dann, der nicht so sich an der gesprochenen Sprache orientiert.
Hätte ich, glaube ich, genau, das wollte ich sagen, hätte ich wahrscheinlich auch gut lesen können. Ich glaube nicht unbedingt, dass es daran liegt.
Nochmal zu einer Figur, der Kulturjournalist, ja, der ihn behandelt. Jetzt bist du ja selber auch einer. Mhm. War das auch so? Konntest du da viel einfließen lassen?
Der Steller.
Von deiner Arbeit?
Der Kulturjournalist Steller, der ihn so begleitet.
Ja.
Konnte ich da viel einfließen lassen? Naja, der Vorteil ist halt da auch, dass ich mich da so ein bisschen auskenne, weil ich selber in dieser Branche bin. Ob ich da von mir so viel einfließen ließ, weiß ich gar nicht. Ich hatte eigentlich immer ein, zwei, aber die sage ich jetzt nicht, wer das war, ein, zwei Kulturjournalisten überregionaler Zeitungen im Kopf. Und vielleicht ist es auch so, dass Kulturjournalisten, Feuilletonisten tendenziell ähnlich schreiben, weil es hängt mit dem Objekt zusammen, über das sie schreiben. Du musst halt wenn du über Kunst schreibst oder über Popmusik schreibst, schreibst du logischerweise anders, als wenn du in den Gemeinderat gehst und darüber Bericht erstattest. Ja. Und so kommen manchmal Journalisten, Feuilletonisten zustande, die, sagen wir mal, den Hang haben, und das gilt für den Steller auch, alles ein bisschen, vielleicht ein bisschen aufzubauschen oder so ein bisschen die überraschende Seite zu suchen an den Themen und das was so ein bisschen, was man nicht erwartet, das Unerwartete, und die halt eben auch gerne so ihre eigenen Federn spreizen. Das kann ich ja wahrscheinlich, das gilt für mich wahrscheinlich genauso.
Wie unterscheidet sich deine Schreibe beim Roman oder bei Geschichten zu der im Blatt als Journalist?
Naja, wahrscheinlich gibt es schon gewisse Ähnlichkeiten, aber ich bin ja zum Glück kein Anton Goldfall, sondern ich bin ja zum Glück Peter Oertle. Und wenn ich für das Tagblatt schreibe, dann schreibe ich ja als Journalist und dann überlege ich mir genau, was stimmt und was nicht stimmt. Und ich weiß, dass ich alles mit meinem eigenen Namen verantworten muss. Und hier habe ich eine Figur geschaffen. Und das Schöne an dieser Figur Anton Goldfall ist, dass der einfach alles sein darf. Der darf scharfsinnig sein, der darf anrührend sein, der darf aber auch grottendumm sein und blöd sein. Das darf der einfach alles. Und ich kann den füttern mit allem Möglichen und kann mit dem spielen. Das macht großen Spaß. Ich würde ja nie mit mir selber an der Öffentlichkeit verantwortungslos spielen. Das geht ja nicht. Also ich bin ja wesentlich vernünftiger als meine Hauptfigur. Und leider habe ich auch viel weniger Geld und bin auch nicht so berühmt wie er.
Also die literarische Freiheit, die gibt's vor allem im Roman und in der Zeitung eher weniger.
Ja, wobei man natürlich im Föhntonbereich, wo ich schreibe, oder auch wenn man Glossen schreibt, wenn man Übrigens schreibt, oder was ich ja, wofür ich ja auch bekannt Disziplinen, Kulturphänomene. Das sind dann Sachen, da hat man ein bisschen größere Freiheiten. Da bewegt man sich dann schon so, würde ich mal sagen, vom Genre her, irgendwo zwischen Journalismus und Literarischem. Aber natürlich ist Journalismus grundsätzlich was ganz anderes.
War das Buch auch schon in der Zeitung? Im eigenen Blatt? Würdest du selber über dein eigenes Buch schreiben? Nee.
Nein.
Natürlich nicht.
Aber
hast du es dort trotzdem untergebracht?
Naja, wir haben... Nee, besprochen wurde es noch nicht und wird es wahrscheinlich auch nicht, schätze ich mal. Aber wir hatten jetzt in der Corona-Krise so eine Reihe, wo wir Autoren, die jetzt gerade ein bisschen schlecht dastehen, weil ihre Bücher nirgends ausliegen und keine Lesungen gemacht werden können, ein paar Fragen beantworten von ihren Verlagen. Und da war ich auch mit dabei. Und es gibt jetzt, wir haben auch so eine gute Nachtgeschichte, nennen wir das, eingerichtet online, wo jetzt, glaube ich, mittlerweile schon über 20 Tübinger Autoren aus ihrem aktuellen Buch lesen. Und das kann man dann bei uns unter www.tagblatt.de/gutenacht abrufen. Und da bin ich auch dabei. Also ein bisschen Publizität lokal gibt es.
Ja, welche Auswirkungen hat es für dich jetzt gehabt, der Lockdown? Als Journalist ja wohl eher nicht, als Autor dann aber doch.
Ja, als Autor doch, insofern als ich die beiden Lesungen, die eigentlich geplant waren, die Buchvorstellungslesung bei Osiander natürlich nicht stattfinden konnte, dass jetzt die nächste Lesung, die ich eigentlich im Club Voltaire machen wollte, am 28. Mai nicht stattfinden kann und es einfach nicht absehbar ist, wann überhaupt Lesungen stattfinden können.
Und die Online-Stream-Formate sind ja auch nicht dasselbe.
Ne? Ja, das ist nicht unbedingt ein Ersatz. Ich meine, es ist besser als nichts natürlich. Man kann sich da schon mal so einen Eindruck verschaffen. Was ist das für ein Kerl, der da liest? Und was ist das für ein Buch? Könnte mich das interessieren oder nicht? Aber eine Live-Lesung ist halt schon was ganz anderes, wenn man das Publikum vor sich sieht. Wenn auch Fragen gestellt werden können.
Der Untertitel nochmal, Palladio, der Titel, A Day in the Life After the Gold Rush. Mhm. Zwei Songtitel.
Warum ineinander verschachtelt.
Genau, ja, ergeben einen schönen Satz, ja.
Wie das eine von John Lennon, oder den Beatles, aber von John Lennon geschrieben, A Day in the Life, das andere von Neil Young, After the Gold Rush. Ich habe mir sogar überlegt, obwohl ich das gar nicht müsste, ob das jetzt, was die beiden dazu sagen würden, wenn ich ihre Song... Titel ineinander verschachtel, aber dann musste ich sagen, ja, denn die werden wahrscheinlich einverstanden, weil ich weiß, dass A Day in the Life einer der Lieblingssongs von Neil Young ist. Er hat ihn auch selber schon gespielt. Und umgekehrt hat John Lennon in einem seiner letzten Interviews 1980 mal gesagt, ach ja, Neil Young sagt ja, Rust never sleeps, aber ich... Nein, er sagt ja, it's better to burn out than to die, aber ich finde nicht, ich möchte leben. Also die haben sich schon auch aufeinander bezogen und geschätzt gegenseitig. Ja, genau.
Und so machen wir die Klammer jetzt. Vor dem Interview haben wir After the Gold Rush gehört und nach dem Interview hören wir A Day in the Life, aber... Die Sendung geht noch weiter und Peter Ertle hat noch ein zweites Buch veröffentlicht. Zusammen mit dem Maler Armin Bremiker. Wir gehen jetzt weiter zum brennenden Hasen. Damit geht's nach A Day in the Life weiter.
He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before.
but he was really sure that he was from the House of Lords. I saw a film today, oh boy. The English army had just won the war. A crowd of people turned away. But I just had to look. Having read the book, I'd love to turn you.
Welle 96.6, das Lokalmagazin live am Montagvormittag. Zu Gast bei uns Peter Ertle, Autor von Palladio und von Wir gehen jetzt weiter zum brennenden Hasen. Du hast die Geschichten geschrieben, Armin Bremiker hat die Bilder dazu gemacht. Was ist das für ein Projekt? Wie kamt ihr zusammen, ihr Maler und Schreiber?
Naja, also ich kannte den Armin schon länger, einfach so als Journalist, der einen Künstler kennt, der in Tübingen wohnhaft ist. Und wir haben uns dann irgendwann mal näher befreundet und mich hat der Armin dann irgendwann mal gefragt, ob ich es mir vorstellen könnte, zu einer Zeichnungsserie, die er hat, Geschichten zu schreiben. Ich glaube einfach, weil er neugierig war, welche Fantasie entsteht da, wenn ein anderer diese Bilder anschaut? Und ich konnte mir das erstmal überhaupt nicht vorstellen. Ich dachte mir, das sind doch seine eigenen Welten und ich habe doch ganz andere, wenn ich schreibe. Und musste mich dann wirklich erstmal zwingen. Und bei den ersten beiden Versuchen hat es nicht geklappt. Und irgendwann hat es geklappt. Und ich schrieb eine Geschichte und dachte mir, Mensch, das ist ja gar nicht so schlecht geworden jetzt. Und dann war der Knoten geplatzt. Und dann hat es mir richtig Spaß gemacht. Das ist man kann schon sagen, eine kleine Sucht geworden eine Zeit lang. Ah, jetzt wieder eine Zeichnung, wieder was schreiben. Und das sind Geschichten, die ich sonst ja nie geschrieben hätte ohne diese Zeichnungen.
Als Serie? Du hast gleich also eine ganze Reihe von Bildern auf einen Schlag bekommen und...
Naja, er hat mir das immer so nach und nach geschickt.
Nach und nach.
Das Schöne ist, also ich kenne die inzwischen natürlich auch alle im Original, aber er hat sie mir meistens als Mail-Anhang geschickt. Und die sind auch relativ klein, diese Bilder im Original, sodass, wenn ich sie auf dem Bildschirm groß hatte, dann war das ziemlich identisch mit dem Original von der Größe her. Und er hat mir immer wieder so zwei, drei geschickt und dann habe ich ausgewählt. Es gab immer so und so viele, da ist mir nichts dazu eingefallen. Die haben mich nicht angesprochen und dann wieder hat mich was angesprochen und habe ich wieder geschrieben. Und wir haben, glaube ich, insgesamt so 2,5 Jahre oder so dauerte der Prozess, denke ich, oder 3 Jahre.
Was spricht dich an, wenn du ein Bild anguckst?
Tja, das weiß ich bis heute noch nicht, was mich eigentlich anspricht. Das kann ich gar nicht sagen, aber doch, ich habe schon gemerkt, mich haben eher Bilder angesprochen, auf denen Szenen eigentlich waren. Also wo man schon den Eindruck hatte, das Bild selbst ist schon eine Geschichte, die ich aber noch nicht kenne. Und die haben mich eher angesprochen, weil es gab auch Zeichnungen, da wusste ich gar nicht, was ist das eigentlich? Was soll das eigentlich? Ich habe mich eher auf die konzentriert, auf denen Menschen, Tiere oder eben ganze Filmszenen teilweise auch, so war es für mich, zu sehen waren.
Hatten die alle schon Titel, die Bilder?
Ja, bei Armin hatten die alle schon, für Armin hatten sie alle schon Titel, aber ich habe ganz bewusst Armin eigentlich nicht gefragt, wie die heißen oder wie sie entstanden sind, was er sich dabei gedacht hat, weil ich wollte mich ja nicht beeinflussen lassen. Ich wollte einfach da Tabula Rasa, nur das Bild und sonst nichts.
Und im Buch sind jetzt deine Titel oder seine Titel?
Das sind meine Titel, ja.
Die hast du dazu gemacht. Mhm. Und du hast jetzt aber keine quasi Illustrationsgeschichten geschrieben. Die beziehen sich nicht unbedingt in ganz direkter Weise aufs Bild, oder?
Das war ganz unterschiedlich. Also ich glaube, als ich begonnen habe, hatte ich noch den Ehrgeiz, in meiner Geschichte soll man all das wiedererkennen, was man auf diesem Bild sieht. Und so habe ich die ersten Geschichten geschrieben. Und dann irgendwann wurde mir das langweilig, weil ich mich ja nicht immer wiederholen möchte. Und ich dachte mir zum Beispiel, ich will auch mal, dass der Bezug zwischen Geschichte und Zeichnung anders funktioniert. Zum Beispiel so, dass der Leser liest, auf das Bild schaut und sich denkt, was soll denn das? Gibt es doch gar keinen Zusammenhang. Und plötzlich taucht irgendein Detail auf und ach, es macht Klick, jetzt weiß ich, okay, das erkenne ich wieder. Und dann habe ich mir oft, wenn ich über diese Zeichnungen geschrieben habe, vorher so kleine Aufgaben gestellt. Ich möchte es jetzt mal so haben oder ich möchte jetzt mal das und das versuchen. Geht das auch? So kleine Privatspiele, von denen der Leser nichts merkt.
Dürfen wir ein Beispiel haben?
Ja, jetzt kann man natürlich leider hier im Radio ja die Bilder nicht sehen. Aber ich kann mal beschreiben, es gibt eine Zeichnung von Armin, da sieht man, das ist für mich so eine klassische fantastische Filmszene, da liegen 3 Gestalten um einen hellen Lichtschacht herum und im Hintergrund sieht man ein Auto und da habe ich die Geschichte Bahnhofstraße geschrieben. Habe schon gemerkt, dass die Leute öfter sagen, ja, da weiß ich jetzt nicht genau, was das eigentlich ist. Vielleicht auch so ein bisschen strange. Ich lese sie trotzdem. Sie heißt Bahnhofstraße und ist, sage ich gleich dazu, im Endeffekt ein Gespräch zwischen 2 Leuten. Ein Er, der erzählt, einen Traum erzählt und eine Sie, die ab und zu Zwischenfragen stellt. Ich hoffe, dass man das jetzt merkt. Bahnhofstraße. Du hattest dein rückenfreies Kleid an. Oberhalb lief das schmale Band deines BHs rüber. Du lagst auf dem Bauch, auf Ellbogen und Unterarme gestützt. Deine Schulterblätter standen enorm hoch, fast wie Brüste. Ich sah dich von seitlich oben, als wäre ich 5 Meter neben euch gestanden, aber gleichzeitig sah ich auch mich. Ich lag neben dir. Auf der anderen Seite lag Harry. Ja, oder ich neben Harry, du uns gegenüber. Oder du neben Harry, ich euch gegenüber, das sehe ich nicht mehr klar vor mir. Und wo lagen wir? Naja, jeder hatte so eine Matte. Wir lagen sternförmig auf diesen Matten um ein Sichtfenster rum, das eigentlich ein Scheinwerfer war, weißt du, mit denen man nachts Schlösser oder Kirchen anstrahlt. Wir haben da reingeschaut. Ins Licht? Ja, ja, wir sprachen immer von unserer Lichttherapie. Wir machen eine Lichttherapie. Erstmal ging es nur darum. Aber nach und nach begann man was zu erkennen, so wie sich Augen erst nach einiger Zeit an die Dunkelheit gewöhnen. Und was haben wir gesehen? Wir haben von oben wie durch eine Dachluke in die Wohnung in der Bahnhofstraße gesehen. Wir haben in die Vergangenheit geschaut. Die Luke war ziemlich genau an der Stelle, auf die ich oft von deinem Bett aus schaute. Ach komm, doch. Das Zimmer war leer, aber Licht brannte. Harry machte dauernd abfällige Bemerkungen über das Zimmer, obwohl er die Wohnung ja nicht kannte. Beziehungsweise ich hatte den Eindruck, er wusste es oder ahnte es. Was hat er denn gesagt? Das weiß ich nicht mehr genau. Es bezog sich auf die Einrichtung. Na, aber jedenfalls blieb das nicht die Wohnung. Irgendwann verwandelte sie sich in eine Markthalle. Wir 30 Meter drüber, unten eine Art Wimmelbild. Es war wie eine Aufführung für uns. Und dann habe ich plötzlich unter den vielen Menschen uns beide entdeckt, an einem Fischstand und gemerkt, dass du uns im gleichen Moment entdeckt hast. Rotterdam! Und ich glaube, wir haben beide den Atem angehalten, ob Harry uns auch entdeckt. Und? Hat er? Ich glaube nicht. Er hat nichts gesagt, aber vielleicht hat er eben bloß nichts gesagt. Also jedenfalls, ich habe da runtergeschaut, aber immer auch uns drei gesehen, vor allem deinen Rücken, deine Schulterblätter, den BH-Strang, das Kleid, das Gelbe? Harry hat neulich gesagt, ihm sei schon klar, dass ich das nicht für ihn anziehe. Echt? Naja, jedenfalls, irgendwann habe ich uns beide da unten im Gewimmel verloren. Nein, nein, halt, wir sind aus der Markthalle raus, so war's. Jetzt weiß ich's wieder. Und genau in dem Moment, als wir raus sind, ist mir eingefallen, wie unser Tag damals weiterging. Alles war plötzlich wieder da, ganz gegenwärtig. Ach, Rotterdam. Und dann? Dann habe ich für einen Moment hochgeschaut. Ich folgte den Scheinwerfern und sah die Schatten unserer Köpfe riesenhaft an der Kathedrale. Welche Kathedrale? Ich weiß nicht, eine Kathedrale. Als ich wieder nach unten zu euch sah, sah ich nichts mehr. Ich meine, wir sahen alle nichts mehr. Du sagtest, das hätten wir uns eigentlich denken können, dass wir blind werden, wenn wir so lange in einen Scheinwerfer schauen. Ich sagte, aber dafür sind wir jetzt glücklich, wegen der Lichttherapie, weißt du? Aber du und ich waren es in dem Moment auch, denn wir hatten ja diesen Rotterdam-Flashback. Und Harry? Ja, Harry sagte, uns geht es wie Teiresias. Wir haben zu viel gesehen und werden deshalb mit Blindheit geschlagen. Diese Bildungsbeflissenheit immer. Ach, mir gefällt das. Herr, du musst es auch nicht täglich ertragen. Ja, wahrscheinlich wollte er bloß durchblicken lassen, dass er Bescheid weiß. Ein Akt der Souveränität. Und was geschah dann? Dann, ich weiß nicht. Das ist alles, was ich noch weiß.
Peter Erdle aus dem Buch Wir gehen jetzt weiter zum brennenden Hasen. Der Titel ist auch erklärungsbedürftig.
Der Titel ist erklärungsbedürftig. Es gibt unter diesen Zeichnungen, die in diesem Buch vorkommen, unter diesen Zeichnungen von Armin, einen, da sieht man einen Hasen, dessen Fell brennt. Und es gibt eine Geschichte, eine ganz andere Geschichte, so einer anderen Zeichnung von Armin, eine Museumsführung vom Setting her. Und die Museumsführerin erklärt ein Bild und am Ende sagt sie so, und jetzt gehen wir weiter zum brennenden Hasen. Also quasi, jetzt gehen wir weiter zum nächsten Bild. Man kann dieses Buch ja auch verstehen wie eine Ausstellung, wo man von Bild zu Bild geht. Und dann haben wir einfach diesen Titel gewählt, weil er geheimnisvoll ist und ich finde ihn packend. Wir haben natürlich nicht damit gerechnet, wir haben auch eine Ausstellung gemacht, inzwischen eine in Wedding in Berlin in einer Galerie und eine in der Tübinger Kulturhalle. Und es gab tatsächlich, habe ich vom Kulturamt gehört, zwei Beschwerden, wie das Kulturamt eine Ausstellung erlauben könnte, indem ein brennender Hase gezeigt wird. Also es waren Tierrechtler. Daran hätte ich gar nicht gedacht. Ne?
Wahnsinn. Ja. Dass man sowas malen kann, ja, und darüber schreiben kann.
Das ist
wie war euer Austausch so zwischen Malkünstler, Schreiber?
Das war ganz interessant. Ich habe schon gesagt, ich habe mich bei Armin nie erkundigt, was er sich gedacht hat bei den Bildern und habe ihm dann einfach meine Geschichten geschickt. Und ich dachte mir immer, ich habe dann schon gemerkt, wenn eine positive Reaktion kam, hat mir sehr gut gefallen, so, aha, das kam jetzt sehr gut an. Bei der anderen kam vielleicht weniger von ihm. Aber er hat nie gesagt, er hat nie zu mir gesagt, also das fand ich jetzt ganz komisch oder das gefällt mir gar nicht, sondern er hat alles immer freundlich gut geheißen, was von willkommen geheißen, was von mir kam. Und ja, mehr Austausch gab es eigentlich nicht.
Keine Wünsche, Anmerkungen, Änderungen?
Nein, gar nicht.
Gab es ein Lektorat dann nochmal? Auch dafür eigentlich dann? Oder bei Kurzgeschichten nicht vom Verlag?
Nee, es hatte Konkursbuchverlag, Claudia Gerke hat es natürlich gelesen und sich darum gekümmert und vielleicht die ein oder andere Rückfrage gestellt oder mich auf das ein oder andere hingewiesen. Aber es war jetzt nicht so, dass ein Lektorat da war und ich mit einem Lektor zusammen noch an den Geschichten gefeilt oder gearbeitet hätte, sondern die sind so, wie ich sie geschrieben habe.
Kann man da weitermachen? Bist du jetzt da auf den Geschmack gekommen?
Ich bin auf den Geschmack gekommen. Man könnte da weitermachen. Ich will es auch nicht ausschließen, dass ich in Zukunft immer wieder mal ab und zu über die ein oder andere Zeichnung von ihm eine Geschichte schreibe, denn es gibt noch viele. Aber zunächst haben wir jetzt mal nicht vor, gleich das zweite Buch auf diese Art zu schreiben, weil sonst wird es immer, man macht sowas, einmal will es ausprobieren und es war eine schöne Sache. Aber wir sind ja, ist ja auch zum Glück nicht so, dass wir jetzt ein Erfolgsschriftsteller und ein Erfolgszeichner sind, die jetzt den Zugzwang verspüren, gleich das nächste nachzulegen, sondern das ist ein Liebhaberprojekt und ob wir jemals wieder so etwas machen, das steht völlig in den Sternen, aber es wird jetzt nicht Folge 2 und Folge 3 und Folge 4 geben, das wäre dann irgendwann auch, wäre dann der Witz weg.
Und die anderen Künstler stehen auch noch nicht Schlange und schicken dir jetzt ihre
Nein,
Bilder.
Oh Gott, ich will auch ja nicht der Schriftsteller werden, der bekannt ist, dass er Geschichten zu Zeichnungen von bildenden Künstlern schreibt.
Die Zeichnungen sind es Bleistiftzeichnungen oder
das kannst du was ist dazu mit was sagen? Öl- und Fettstiften oder auch mit Wachs- und Lithokreiden gezeichnet ist das. Ich habe ihm auch mal zugeschaut, wie er das macht. Das ist, also ich bewundere das absolut. Er ist also handwerklich einfach ein ganz, ganz großer Meister. Ja, es ist toll. Und das ist das Schwierige bei diesen Zeichnungen, ist, dass wirklich alles sitzen muss, weil er kann da nicht irgendwie wegradieren und nochmal neu ansetzen. Da war er manchmal, glaube ich, ein bisschen neidisch oder vielleicht hat er auch ein bisschen oder hat auch ein bisschen protestiert, weil es kam natürlich schon vor, dass ich ihm meine Fassung geschickt habe und dann kam nach 2 Tagen die nächste Fassung, dann sagt er, Armin, ich habe doch nochmal was geändert. Und dann kam schon mal sowas von ihm wie, ja, weißt du, wenn ich so eine Zeichnung mache, dann muss das gleich sitzen. Und das ist beim Schreiben natürlich anders.
Wenn man das nicht könnte, dann würden auch andere Literatur im Umlauf.
Aber das ist auch ein eigenes Genre. Das gibt es ja auch so, dass man sich einfach als Aufgabe stellt, was ich schreibe, muss in einem Guss geschrieben werden und darf nicht mehr verändert werden. Das ist auch eine eigene Herausforderung.
Eigenes Genre, ja. Sozusagen. Was liest du selber gerade?
Was lese ich selber gerade? Das ist ein bisschen dadurch geprägt, was ich gerade vorhabe. Und zwar mache ich mit einer befreundeten Chansonsängerin arbeite ich an einem Brecht-Programm. Die will einen Brecht-Liederabend machen und ich will die kleinen Überleitungen zu Brecht, die biografischen Sachen machen und deswegen vertiefe ich mich gerade in diverse Brecht-Bücher.
Also wieder eine Kombination von Musik und Literatur.
Diesmal Musik und Literatur, stimmt. Mhm. Ja, habe ich noch gar nicht dran gedacht.
Ja. Bildende Kunst, Literatur und im Roman Palladio ging es ja auch um Musik und Literatur. Mhm. Vielen Dank, Peter Ertle, dass du da warst.
Hat mich sehr gefreut.
Toi, toi, toi für die weiteren Projekte und auch, dass die Bücher sichtbar und gelesen werden sind, dass das hier nicht alles der Pandemie auch zum Opfer fällt.